Gottes Segen euch allen. So wie der Ruben auch schon angekündigt hat, der Titel der heutigen Botschaft ist Standhaft für Gott in einer säkularen Gesellschaft. Und ich glaube, jeder von euch war schon mal konfrontiert mit Gesprächen über Gott, über Glaube, über Wissenschaft, über wieso du an Gott glaubst. Und gerade in der Schule oder in der Uni, aber auch in der Arbeit, wird man immer wieder so belächelt für seinen Glauben. Wird das vielleicht vielleicht der ist noch ein bisschen naiv, dargestellt. Vielleicht sogar auch als, ein bisschen in der Zeit zurückgeblieben. Ja. Ein modernes Denken, dafür ist kein Gott mehr notwendig in dieser Zeit. Wer im 21. Jahrhundert lebt, und das ist die Ansicht einiger Menschen, dass für Gott da kein Platz mehr ist. Und genau das wird auch spiegelt sich in der Gesellschaft wider. Dass Gott und der Glaube aus der Gesellschaft verdrängt wird. Immer mehr und immer mehr. Dass Werte, Ansichten, ja sogar das Sprechen, ja, Wörter in der Gesellschaft verdrängt werden. Und ich nenne da ein paar Beispiele. Wörter wie zum Beispiel Gebot, Glaube, Moral, Gewissen. Wörter wie Sünde, Keuschheit, Recht, Autorität, Ehemann, Ehefrau. Ja, das heißt jetzt Lebenspartner. Das sind Wörter, die christlich geprägt sind. Wörter, die etwas mit dem Glauben zu tun haben. Aber genau eben diese Wörter findet man in der Öffentlichkeit immer weniger und weniger, bis gar nicht. Weil diese Wörter werden ersetzt mit anderen und neuen Wörtern. Oberste Prämisse haben jetzt Wörter wie Nichtdiskriminierung, Non-Discrimination, Geschlechtergleichheit, Gender Equality, freie Wahl, Rechte, Pluralität, kulturelle Diversität. Jetzt wird sich einer die Frage stellen, ja, was ist so schlecht an diesen Wörtern? Es ist per se, diese Wörter sind nicht schlecht. Aber die Intention dahinter ist es einfach, die anderen Wörter und das, was dahinter steckt, ja, dieses Christliche, der Glaube, den zu verdrängen aus der Öffentlichkeit. Und das ist etwas, was wir sehr kritisch betrachten. Es ist eine Gesellschaft, die geprägt ist von dieser Vielfältigkeit, Pluralismus, ja. Gerade vom Political Correctness und Relativismus. Und gerade wenn es um Relativismus geht, nichts ist fix. Ja? Man fragt die Menschen, ja, was glaubst du? Ja, weiß ich nicht. Aber nicht an Gott. Ja? Menschen beschäftigen sich nicht mit dem Sinn im Leben. Ja? Sie geben sich einen Sinn im Leben. Und gerade was Relativismus angeht, habe ich ein Zitat von Papst Benedikt, noch bevor er Papst wurde. Und er hat Folgendes gesagt. Einen klaren Glauben zu haben, gemäß dem Credo der Kirche, wird oft als Fundamentalismus hingestellt. Während der Relativismus, also das Hin- und Hergetriebensein vom Widerstreit der Meinungen, als die einzige Einstellung erscheint, die auf der Höhe der heutigen Zeit ist. Es konstituiert sich eine Diktatur des Relativismus, die nichts als definitiv anerkennt und die das als letztes Maß nur das Ich und das Seine Bedürfnisse lässt. Das sind sehr klare Wörter des ehemaligen Papstes. Er hat damals, noch bevor er Papst wurde, diese Wörter geschrieben und das sind schon 15 Jahre her. Und es hat sich nichts geändert daran. Dieser Relativismus ist in unserer Gesellschaft noch stärker geworden, noch mehr vertreten geworden. Die Menschen wissen nicht, was sie wollen und haben kein Ziel, aber sie wollen aber auch nicht an Gott glauben. Das Ich und das seine Bedürfnisse steht in dem Vordergrund. Und die Menschen, die nach diesen Bedürfnissen leben, nach Individualität, nach Freiheit, nach Selbstentfaltung, klingt schön. Aber wenn du das erreicht hast, blickst du auf dein Leben zurück und du bist einsam und alleine. Weil zu lieben, zu verzichten, das möchte niemand. Liebe bedeutet auch Verzicht. Jemanden zu lieben bedeutet auch aufgeben, sich hingeben, sich aufopfern. Und das ist nicht nützlich in der Selbstentfaltung. Und eben unser Glaube lehrt uns, den Nächsten zu lieben, uns auch angreifbar zu machen. Und genau das ist es, an was wir auch festhalten müssen. Aber wir sind nicht die Einzigen, die in so einer Zeit gelebt haben. Wir sind auch nicht die Ersten und wir wissen nicht, ob wir die Letzten sind. Daniel und seine Freunde haben in einer ähnlichen Gesellschaft gelebt. Und ich glaube, wenn wir jetzt auf Daniel schauen, auf das Buch Daniel, wenn wir auf sein Leben schauen und auf das Leben seiner Freunde, können wir einiges lernen. Auch er hat in einer Gesellschaft gelebt, die Vielfältigkeit propagiert hat. Es war Babylon, weit weg von zu Hause. Und auch dort konnte er seinen Glauben nicht immer frei in der Öffentlichkeit ausleben. Er, im Gegensatz zu uns, musste um sein Leben fürchten. Und dennoch ist er standhaft geblieben und dennoch ist er Gott treu geblieben. Dennoch hat er den Mut gehabt, auch die Bereitschaft zu haben, für Gott zu sterben. Und das sind schon Eigenschaften, die beeindruckend sind. Und ich möchte, dass wir auf Daniel heute schauen, dass wir von ihm lernen, von ihm, von seinen Freunden und auch blicken, warum. Warum sind sie so standhaft gewesen? Was hat dazu geführt? Und dass wir uns heute was abschauen von ihnen und auch anwenden in unserem Leben. Und dazu möchte ich einige Verse vorlesen aus Daniel. Und zwar Daniel Kapitel 1 möchte ich die ersten 8 Verse vorlesen. Daniel Kapitel 1, Vers 1 bis 8. Im dritten Jahr der Regierung Joachims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab Joachim, den König von Juda, seine Hand, auch einen Teil der Geräte, und gab ihn in seine Hand, auch einen Teil der Geräte des Hauses Gottes. Diese führte er hinweg in das Land Sinea. Das ist ein anderer Begriff für Babylon. In das Haus seines Gottes, und er brachte die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes. Und der König befahl Aspenas, dem Obersten seiner Kämmerer, dass er ihm etliche von den Söhnen Israels bringen solle, die von königlichem Samen und von den vornehmsten sein sollten. Junge Männer ohne Makel, schön von Gestalt und klug in aller Weisheit, einsichtsvoll und des Wissens kundig, die tüchtig wären, im Palast des Königs zu dienen und dass man sie in der Schrift der Sprache der Chaldäer unterweise. Diesen bestimmte der König den täglichen Unterhalt von der feinen Speise des Königs und von dem Wein, den er selbst trank, und ordnete an, dass man sie 3 Jahre lang erziehen sollte und dass man sie danach dem König dienen, dass sie danach dem König dienen sollten. Unter ihnen befand sich von den Söhnen Judas Daniel, Hanania, Misael und Asaria. Diesen gab der oberste Kämmerer andere Namen. Und zwar nannte er Daniel Belzazar, Hanania Sadrach, Misael Meshach und Asaria Abednego. Daniel aber nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Speise des Königs und mit dem Wein, den er trank, zu verunreinigen. Er erbat sich von dem obersten Kämmerer, dass er sich nicht verunreinigen müsse. So, das waren jetzt einige Verse. Und wir werden diese Verse vielleicht ein bisschen durchgehen. Für die, die vielleicht die Geschichte von Daniel nicht kennen. Man erkennt schon in den ersten Versen, was passiert. Israel oder Juda, das ist die eine, andere übrig gebliebene Hälfte von dem, kann man sagen, dem Land Israel, Juda, wurde belagert von Nebukadnezar, den Babyloniern, dem König von den Babyloniern. Das mächtigste Volk und das mächtigste Imperium zu dieser Zeit. Und Nebukadnezar besiegt Juda, besiegt Jerusalem und nimmt die Söhne, nimmt die feinen Leute dort mit ins Exil, in Gefangenschaft. Und unter ihnen Daniel und seine Freunde. Zu der Zeit sagt man, dass Daniel zwischen 15 und 20 Jahre alt war, noch sehr jung, ebenso seine Freunde. Sie wurden nach Babylon gebracht. Babylon, die Hauptstadt von dem ganzen Reich, von dem ganzen Imperium. Und man muss sich jetzt mal kurz vorstellen, der Unterschied von Jerusalem, das war ihre Heimatstadt, ihre Hauptstadt, kann man sagen, das ist die Hauptstadt von Juda. Sie kommen nach Babylon. Und Babylon ist schon ein anderes Level. Babylon ist um einiges größer. Man sagt, dass Babylon die größte Stadt zu dieser Zeit war. Und dass nichts ihr gleich kam. Babylon, beeindruckend in der Architektur. Eines der sieben Weltwunder sind die hängenden Gärten von Babylon. Und nicht nur das. Babylon war auch fortgeschritten in der Technik, im Wissen, in der Wissenschaft. In ihrer Kultur waren sie weit vorangeschritten. Sie hatten Musik, Kunst, Bibliotheken. Und sie waren schon in vielen Dingen schon den anderen Völkern voraus. Die Uhr, wie wir sie heute kennen, aufgeteilt in 12 Stunden, der Tag aufgeteilt in 12 Stunden am Tag und 12 Stunden in der Nacht. Die Babylonier waren die Ersten, die das gemacht haben. Und man sieht, dass dort in Babylon so viel Wissen sich fokussiert hat. Was haben sie gemacht? Die haben alle klugen Köpfe des Imperiums nach Babylon gebracht. Alle Länder, die sie erobert haben, haben sie dort die jungen, vornehmlichen, intelligenten Leute nach Babylon gebracht. Man könnte sagen, es war ein Silicon Valley der damaligen Zeit. Und Daniel mit seinen Freunden mittendrin in dieser neuen Welt, groß, die viel zu bieten hatte. Und man hat ihnen auch viel geboten, nämlich im Königshaus, dass man dort unterrichtet wird und dass man dort auch die Sprache der Chaldäer lehrt. Das ist ihre Sprache, die damals dort gesprochen wurde, auch in Babylon. Und dass man ihnen natürlich auch beibringt, wie die Welt in Babylon aussieht und funktioniert. Ja. Damals war Babylon geprägt von Polytheismus. Das sind viele Götter. Und zwar hatten die Babylonier über 1000 Tempel. Für alles und jedes ein Gott. Ein Gott der Wissenschaft, ein Gott der Mathematik, ein Gott der Musik, ein Gott der Liebe, ein Gott des Krieges. Für alles gab es einen Gott. Für alles haben sie einen Tempel erstellt. Und das Interessante daran ist, dass in der babylonischen Literatur wird auch erklärt, wie das Universum begann und wie auch ihre Götter entstanden sind. Es gibt alte Schriften, die erklären, wie Götter entstanden sind oder ihre Götter entstanden sind. Und das Interessante, es ist in einer Art Ursuppe entstanden. Ganz am Anfang sind ihre Götter, diese Gewalten entstanden aus einer Ursuppe. Sie sind aus Materie entstanden, das, was vorhanden war. Ja. Und das Interessante daran und die Parallele zur heutigen Zeit, und zwar sind viele Wissenschaftler heute der Meinung und auch viele Atheisten, dass das Universum sehr intelligent ist. Sehr intelligent, sehr komplex. Und dass die Intelligenz aus Materie entstanden ist. Und das sind schon die Parallelen zu der damaligen Zeit. Damals auch Materie alles aus Materie. Heute besteht die Intelligenz aus Materie, das, was wir uns, was uns ausmacht, aus Materie. Und viele sind der Meinung, Gott ist nicht mehr notwendig, dass man an Gott glaubt. Wir haben durch die Wissenschaft schon so viel Wissen erlangt, dass wir alles erklären können. Und ich sage euch was, das Wunderbare an Gott ist, oder das Wunderbare an der Wissenschaft, ich sage mir so, zuerst ist, dass die Wissenschaft, umso mehr sie erfährt, umso mehr sie herausfindet, umso mehr sie erforscht, umso komplexer, und sie zeigt, umso mehr, wie komplex diese Welt ist. Und man sieht diese Schönheit und man sieht die Schöpfung Gottes. Warum? Also das hören die nicht gerne, wenn sie sagen Schöpfung Gottes, ja? Weil die Wissenschaft zeigt ja nur das, was existiert, die Materie. Aber die Schöpfung erklärt nicht, warum sie entstanden ist. Also die Wissenschaft erklärt nicht, warum sie entstanden ist. Und dazu fällt mir eine Geschichte ein, und zwar: Die Tante kommt und backt einen Kuchen. Stellen wir uns mal alle vor, die Tante kommt und sie backt einen Kuchen und am Tisch sitzen Wissenschaftler. Und die Wissenschaftler, die essen den Kuchen, der ist sehr lecker, und dann fängt einer an zu sagen, ja, in diesem Kuchen, da sind einen halben Liter Milch, so viel Eier, so viel Mehl und so viel Zucker. Und der andere sagt, ja, der Mathematiker sagt, macht Berechnung, sagt, dass der Kuchen wurde vermengt und eine halbe Stunde im Backofen oder eine Stunde im Backofen bei so viel Grad und so und so und so, dann ist die Konsistenz genau so, damit der Kuchen gut schmeckt und richtig lecker ist. Und der andere Wissenschaftler auch, der ergänzt noch und schaut sich genau an, was noch für Nuancen, für Geschmacksnuancen drinnen sind, was für Zutaten, und sind alle beeindruckt, wie lecker der ist. Und jeder ist beeindruckt, wow, das ist ein guter Kuchen. Aber keiner kann erklären, warum hat die Tante den Kuchen gemacht. Und wisst ihr, genau so ist es nämlich auch in unserem Leben. Was die Menschen draußen nicht verstehen, ist, dass die Wissenschaft nicht Gott erklären kann und auch nicht Gott erklären muss. Die Wissenschaft zeigt nur auf, was Gott geschaffen hat. All diese Komplexität und diese Intelligenz, und es gibt Menschen, die sagen, na, das ist alles nur Zufall. Das kommt von irgendwo, das ist, jo, das ist da. Und ich glaube, das alles ist von einem intelligenten Schöpfer. Diese Genialität und diese schöne Erde, die wir sie haben, und Universum ist von einem intelligenten Schöpfer. Aber ich möchte nicht zu sehr ausschweifen, kommen wir zurück zu Daniel. Daniel ist in Babylon und er bekommt dort die beste Ausbildung. Die beste Ausbildung am Hof des Kaisers. Und was versucht man dort? Man versucht dort, erstens hat man ihren Namen geändert. Man hat ihnen die Weisheit der Babylonier beigebracht, die ihre Sprache beigebracht, und hat versucht, ihre Identität als Jude zu löschen. Sie sind neue Personen, sie sind jetzt Babylonier und sie müssen wie Babylonier denken. Aber das Interessante daran ist, sie haben sich nicht verändern lassen. Sie haben zwar gelernt, sie waren sehr weise, aber sie haben ihre Identität als Juden, als Kinder Gottes beibehalten. Was wären ihre Optionen gewesen, wenn sie dort waren? Jetzt stelle man sich vor, man ist in einem fremden Land, getrennt von der Familie, getrennt von den Freunden und überhaupt die noch überlebt haben. Es sind ja auch viele umgekommen in der Belagerung, im Krieg. Und du bist jetzt in einer neuen Welt, das Alte hinter dir. Niemand weiß mehr, wo du bist. Du weißt gar nicht mehr, ob du die Chance hast, jemals zurückzukehren. Und hier bietet man dir an, eine tolle Lehre, am Hof des Königs zu arbeiten, gutes Essen, Party machen. Natürlich könnte man sagen, Gott hat uns aufgegeben. Was soll's? Jetzt kann ich erst recht Halligalli Party machen. Aber nein, sie sind sich treu geblieben und sie sind Gott treu geblieben. Und sie sind so weit gegangen, dass sie angefangen haben, so standhaft zu sein, dass sie selbst, wenn es um ihr Leben ging, trotzdem Gott treu geblieben sind. Das ist begleitet von Verweigerungen. Ja? Und ich möchte 3 Verweigerungen hervorheben. Die erste Verweigerung von Daniel beginnt mit der Speise Gottes, mit der Speise des Königs. Und zwar hat der König gesagt, gebt ihnen von meiner feinen Speise. Und Daniel, und das lesen wir dann im Vers 8, und hier lesen wir es, Daniel aber nahm sich in seinem Herzen vor, und hier beginnt es, in seinem Herzen beginnt der Widerstand, in seinem Herzen beginnt die Verweigerung, sich nicht mit den feinen Speisen des Königs und mit dem Wein, den er trank, zu verunreinigen. Die erste Verweigerung. Die zweite Verweigerung ist von seinen 3 Freunden, von Hanania, Misael und Azaria. Und zwar finden wir im Kapitel, ich glaube 4, ich möchte da nicht Falsches sagen, und zwar in Kapitel 3 erstellt der König eine Statue. Und sein Dekret lautet, jeder soll im Staat diese Statue anbeten. Und diese 3 haben sich geweigert. Und es geht so weit, dass der König sagt, okay, sie sollen in einen Ofen geworfen werden. Und sie sagen, nein, wir beten die Statue trotzdem nicht an. Und sie gehen in diesen Ofen, oder sie werden in diesen Ofen geworfen, aber Gott rettet sie. Und das ist wunderbar. Aber wussten sie, dass sie gerettet werden? Nein. Sie hätten auch sterben können. Und das ist das Beeindruckende daran, sie hatten die Bereitschaft. Sie hatten die Bereitschaft, unabhängig, was jetzt mit uns passiert, wir gehen bis in den Tod. Natürlich, in ihrem Fall ist es nicht so weit gekommen. Aber wir haben auch viele Beispiele an Märtyrer, die für Gott gestorben sind. Und die dritte Verweigerung ist im Kapitel 6. Und zwar, als der König Darius ein Dekret erlassen hat, dass alle im Staat sollen nur den König anbeten für eine Zeit. Und Daniel hat sich geweigert. Daniel ist in seinem Kämmerlein gegangen, hat Gott angebetet mit offenen Fenstern. In der Öffentlichkeit kann man sagen, er hat sich nicht versteckt, er hat die Fenstertüren offen gelassen. Und auch er musste um sein Leben bangen. Auch er musste sich fürchten, dass er natürlich stirbt, dass das Konsequenzen hat. Aber er hatte dennoch den Mut, es zu tun. Dennoch hat er den Mut, dem König zu widerstehen und zu sagen, nein, ich verweigere die Anbetung. Was passiert? Ich glaube, viele von euch kennen die Geschichte. Daniel landet in der Löwengrube und Gott rettet ihn. Hat Daniel damit gerechnet, dass Gott ihn rettet? Vielleicht, vielleicht auch nicht. War das für ihn das Ausschlaggebende, um zu sagen, okay, wenn ich in der Höhlengrube bin, dann rettet mich Gott sowieso. Ich glaube nicht. Daniel hat diese Einstellung gehabt, unabhängig was kommen möge, er bleibt Gott treu. Und das ist das Wunderbare an dieser Geschichte. Das ist das Wunderbare an Daniels Treue, an die Treue seiner Freunde. Und man stellt sich jetzt die Frage, wie konnten sie im Glauben bleiben? Wie konnten sie standhaft sein in deren Gesellschaft, in Babylon? Und ich möchte euch 3 Antworten geben. Erste Antwort: Daniel hat das Wort Gottes gekannt. Und zwar hat das Volk Israel oder Judäa, Juda, wurde ermahnt von dem Propheten Jeremia. Er wurde ermahnt, dass wenn sie sich nicht bekehren zu Gott, wenn sie nicht Buße tun, wenn sie nicht aufhören, fremde Götter anzubeten, zu sündigen, wenn sie nicht aufhören, werden sie vernichtet werden. Es werden andere Völker über sie kommen und sie werden in Gefangenschaft geraten. Und genau das ist passiert. Und Daniel erkannte die Prophetie. Es war eine traurige Realität, als er gesehen hat, dass sich diese Prophetie erfüllt hat. Aber gleichzeitig ist ihm eines bewusst geworden. Gott hat recht. Gott hat sein Wort erfüllt. Gott ist gerecht. Auch wenn es schmerzhaft für ihn war, zu sehen, wie sein Volk leidet, aber für ihre Sünden, für ihre Sturheit. Er hat das Wort Gottes gekannt. Und das hat ihm auch Mut gegeben. Man sieht ihm auch im Kapitel 9, beschäftigt sich Daniel mit der Prophetie des Jeremias und am Ende der Gefangenschaft. Und im Kapitel 10, in Jeremia, da möchte ich ein paar Verse vorlesen, Kapitel 20 mit Vers 10 bis 14 möchte ich vorlesen. Da steht Folgendes. Denn so spricht der Herr: Wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leidens, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr, und will eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch verstoßen habe, spricht der Herr. Ich will euch wieder an diesen Ort bringen, von wo ich euch habe wegführen lassen. Und das Wort kannte auch Daniel. Und das ist ein Wort, das Hoffnung gibt. Und das ist der Schlüssel. Das ist die erste Antwort, warum Daniel so standhaft im Glauben war. Erstens, er kannte das Wort Gottes. Er wusste, was passiert ist mit dem Volk und hat es auch verstanden. Und auch, und das Interessante daran ist, wenn wir zurückgehen in Daniel und lesen Vers 1 und Vers 2. Und im dritten Reich der Regierung Joachims, des Königs Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, und belagerte Jerusalem. Und jetzt kommt's. Vers 2. Und der Herr gab Joachim, den König von Juda, in seine Hand. Er hat nicht gesprochen, das hat Daniel geschrieben. Und er hat nicht gesagt, und König Nebukadnezar ist gekommen, hat uns vernichtet und hat Joachim, den König von Juda, getötet. Er schreibt: Und der Herr gab Joachim, den König, in seine Hand. Das heißt, der Herr hat ihn in seine Hand gegeben, weil das schon so vorhergesehen war und es sich erfüllen musste. Und genau das wusste auch Daniel. Daniel und seine Freunde hatten Hoffnung geschöpft. Aus dem Wort, weil sie es kannten. Und genau so hat aber auch Jesus Christus zu seinen Jüngern gesprochen. Auch Jesus Christus hat gewarnt, was passiert und was auf euch zukommt. Und das ist eine Spur an uns näher dran. Und er hat nämlich zu ihnen gesagt, im Johannes Kapitel 16 mit Vers 1 und 2 hat er gesagt: Das habe ich zu euch geredet, dass ihr nicht zu Fall kommt. Sie werden euch aus der Synagoge ausstoßen. Es kommt aber die Zeit, dass wer euch tötet, meinen wird, er tue Gott einen guten Dienst. Jesus hat das zu seinen Jüngern gesagt, um sie zu ermutigen. Und er hat ihnen gesagt, um sie darauf hinzuweisen, wenn das passiert, denn nicht von Gottes Gnade gefallen. Gott ist trotzdem mit euch. Gott liebt euch trotzdem. Ja, du leidest aber Gott liebt dich trotzdem. Ja, du bist in einer Gesellschaft, die dir das Leben schwer macht, die dich verachtet wegen deinem Glauben. Gott liebt dich trotzdem. Sei standhaft, sei ihm treu, weil er ist dir auch treu. Das Wort Gottes festigt uns. Das Wort Gottes gibt uns Hoffnung. Man kann das mit einer Straßenkarte vergleichen. Solange wir auf deiner Straße sind und wir kennen den Weg und wir sehen den Weg vor uns, ist alles gut und alles okay. Aber auf einmal wird die Sicht schlecht. Auf einmal wissen wir nicht, wohin geht die Reise. Auf einmal sehen wir keine Schilder mehr. Was passiert dann? Dann brauchen wir die Straßenkarte. Dann nehmen wir die Karte und sagen, aha, die Straße führt dorthin. Und genauso ist es auch mit unserem Lebensweg. Irgendwann einmal wissen wir nicht mehr, was kommt auf uns zu. Aber wir haben das Wort Gottes, wir haben die Bibel, die unsere Straßenkarte ist, die uns sagt, wohin die Reise geht. Wo geht die Reise hin? Und Gott zeigt uns, wo die Reise hingeht. Er zeigt uns, warum wir oft durch Leid hindurchgehen müssen. Und wenn wir durch Leid hindurchgehen müssen, müssen wir auch verstehen, dass dieser Leid für uns ein Leid ist, für uns schlimm ist und groß ist. Aber Gott oft eine andere Sichtweise hat, was Leid angeht, was unsere Seele angeht, was unser Leben angeht. In Matthäus Kapitel 10 mit Vers 28 bis 31 steht Folgendes. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet euch vielmehr, denn der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Verkauft man nicht zwei Sperlinge für einen Groschen, dennoch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Haupt alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid kostbarer als viele Sperlinge. Jesus verdeutlicht uns hier noch einmal, sicher sind wir in einer Gesellschaft, die uns droht. Sicher sind wir in einer Gesellschaft, die uns verdrängt, unseren Glauben verdrängt. Und wir sind noch gut dran. Es gibt noch viele, die noch viel schwieriger dran sind. Und hier wird uns nochmal weisgemacht und vor Augen geführt, hey, fürchtet euch nicht vor dem, was euch genommen werden kann, um euer Leib. Fürchtet euch wirklich um das, was kommt, wo eure Seele hingelangt. Petrus sagt in Kapitel 3 mit Vers 13, 1. Petrus Kapitel 3 mit Vers 13, und wer ist's, der euch schaden könnte, wenn ihr dem Guten nacheifert? Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig, fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschreckt nicht. Auch hier eine Ermutigung, dass wir nicht erschrecken sollen, dass wir standhaft sein sollen. Wieso? Weil der Tod ist nicht das Ende. Und das müssen wir uns immer und immer wieder vor Augen halten. Der Tod ist nicht das Ende. Und wenn wir uns bewusst sind, dass auch wenn es nicht einfach ist, auch wenn wir mal Phasen haben, wo es schwer ist, auch wenn die Phase sehr lange dauert, wo es schwer ist, am Ende ist der Tod nicht das Ende. Ja? Sondern am Ende wartet, ich weiß, das klingt ein bisschen kompliziert, ja? Am Ende unseres Lebens, wenn wir sterben, beginnt erst die Ewigkeit. Und wo wirst du dann sein? Das wusste auch Daniel. Daniel hatte genau das vor Augen. Er wusste genau, der Tod ist nicht das Ende. Das hat er auch in seinem letzten Buch, in seinem letzten Kapitel hingeschrieben. In Daniel Kapitel 12 mit Vers 13 schreibt er Folgendes. Du aber geh hin, bis das Ende kommt. Du darfst nun ruhen und wirst einst auferstehen zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Und das ist wichtig, dass wir vor Augen halten. Weil Daniel wusste das schon. Petrus hat es uns gesagt, Jesus hat uns gesagt. Wichtig ist, dass wir uns daran erinnern, dass wir zurückdenken und Kraft und Hoffnung schöpfen. Und dass uns diese Kraft auch Mut gibt, zu widerstehen. Mut gibt, standhaft zu sein. Ich möchte zum zweiten Punkt gelangen, zu der zweiten Antwort, warum Daniel standhaft geblieben ist im Glauben. Und zwar hat er seine Identität bewahrt. Seine Identität als Kind Gott, als ein Kind Gottes. Er und seine Freunde. Und wie ich schon vorher erwähnt habe, man hat versucht, seine Identität zu nehmen. Man hat versucht, seine Identität zu verändern. Man hat ihm einen neuen Namen gegeben. Man hat ihn eine neue Sprache gegeben. Man hat ihn gelehrt. Und dennoch hat er an Gott festgehalten und hat sich seine Identität nicht verändern lassen. Er hat seine Identität bewahrt. Und genau das ist es, was wir auch verstehen müssen und auch bewahren müssen. Unsere Identität als Kinder Gottes. Diese Identität wirkt viel. Alle Werte, die damit verbunden sind. Als Kind Gottes kennst du die Werte Gottes und handelst danach. Und genau das ist das Essentielle, warum Daniel standhaft geblieben ist. Und eine dritte Antwort, warum Daniel standhaft geblieben ist. Er hatte ein aufrichtiges Leben mit Gott. Im Buch Daniel lesen wir den Abvers 1, dass dort schon die Belagerung von Israel beginnt und dann gleich die Reise nach Babylon und die neue Welt in Babylon. Wir wissen aber nicht, was davor war. Wir wissen nicht, wie war sein Leben vor Babylon. Aber eins sehen wir ganz deutlich. Wir sehen, dass Daniel Gott treu geblieben ist und diese Treue zu Gott fundiert sich auf ein Leben mit Gott, basiert sich, und das soll das Fundament sein, ein aufrichtiges und ehrliches Leben mit Gott. Ehrlich, du selber mit dir und du mit Gott. Es gibt noch vieles, was wir aus dem Buch Daniel mitnehmen können. Und man könnte noch vieles lernen. Aber ich wollte heute, dass wir verstehen, warum Daniel, warum seine Freunde standhaft geblieben sind. Was es bewirkt hat in ihrem Leben, dass sie wirklich den Mut gehabt haben, den Mut zu verweigern, anzubeten. Den Mut zu verweigern, die Identität anzunehmen, die babylonische. Und dennoch wurden sie geschätzt. Und dennoch haben sie Könige überlebt, weil sie Gott treu geblieben sind. Und wir haben auch die Antworten, und die Antworten sind, um das nochmal uns in Erinnerung zu rufen, sie kannten das Wort Gottes, sie haben aus dem Wort Gottes Hoffnung geschöpft, sie haben darauf vertraut, sie haben ihre Identität behalten, sie haben nicht diese Welt in Babylon und die Ideologie von Babylon auf sich aufgenommen als ihre Ideologie, sondern haben die Ideologie Gottes, sie haben die Werte Gottes beibehalten. Und sie hatten ein aufrichtiges Leben mit Gott, schon bevor sie nach Babylon kamen und während sie in Babylon gelebt haben. Und hier ist es wichtig, dass wir auch daraus lernen, dass wir es auf unser Leben reflektieren. Auch wenn wir es in einer Gesellschaft leben, die uns das Leben manchmal nicht leicht macht oder die uns vielleicht so verhöhnt und verspottet und uns belächelt. Aber an Gott zu glauben, ist nicht naiv, auch nicht töricht. An Gott zu glauben, ist vernünftig. Denn unser Glaube basiert auch auf Vernunft, auf Ration. Menschen wissen oft gar nicht, warum sie nichts glauben, weil sie keine Erklärung haben. Menschen haben oft keinen Sinn im Leben. Sie wissen nicht, sie geben sich einen Sinn, Karriere etc. etc. Aber wir wissen ganz genau, was unser Sinn im Leben ist. Gott im Himmel, der diese Welt geschaffen hat. Ihn zu finden, ihn zu lieben, das ist Erfüllung. Und die Liebe zu ihm bedeutet auch die Liebe zu unseren Mitmenschen. Und ein gelebtes Leben mit Gott und die Nächstenliebe schafft eine bessere Welt. Der Herr segne euch.